Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Walter Mosimann zu Ihnen zum Thema »Die Nacht ist vorgerückt, das Licht scheint in die Finsternis«. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung, gelesen von Conno Malgo. Weiter hören wir noch das Lied »Es eilt die Zeit«, gesungen und gespielt von den Charis-Sängern. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Zum Thema von Walter Mosimann, die Nacht ist vorgerückt, das Licht scheint in der Finsternis, möchte ich Ihnen gerne eine Schriftlesung weitergeben. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, 1 bis 14. Johannes 1, 1 bis 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Ist der Alle. von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Dein Sündenleid kennt Jesus schon, er gab dafür sein Blut. O glaub an ihn, den Gottes Sohn, und es wird alles gut. Komme der letzte Gott versinkt, die Rettung ist dir nah, der ganzen Welt Erlösung bringt, das Kreuz von Golgatha. Komme der letzte Tag versinkt, die Rettung ist dir nah, der ganzen Welt Erlösung bringt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha.
Ich darf Sie auch alle ganz herzlich grüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst. Paulus schreibt den Korinthern in seinem zweiten Brief, Kapitel 6, Vers 2, ich habe dir am Tage des Heils geholfen. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Jeder Tag hat einen Anfang und ein Ende. Jeder Tag beginnt mit einem Morgen und geht zu Ende am Abend, wenn es dunkel wird. Und so hat auch der Tag des Heils einen Anfang, wo das helle Licht aufgeht, als Jesus, als das fleischgewordene Wort auf diese Erde kam. Und es geht zu Ende am Abend, wo der Glaube an sein Wort dem Unglauben weicht und die Finsternis der Nacht hereinbricht. Ja, was heißt eigentlich die angenehme Zeit? Leben wir denn tatsächlich in der angenehmen Zeit, wenn wir uns heute so umsehen? Jeden Tag hören wir von Krieg, von Hungersnöten, Terror, Naturereignissen. Und die Experten des Weltklimarates gerade eben prognostizieren für die nächsten Jahrzehnte eine Wasserknappheit für Milliarden von Menschen und sehen Hunderte von Millionen vom Hungertod bedroht. Ja, ist denn das die angenehme Zeit? Sehen Sie, wenn die Bibel vom Tag des Heils oder der angenehmen Zeit spricht, dann meint sie etwas ganz anderes. Sie meint die Zeit, wo das Evangelium von Jesus Christus als das Licht für die Welt verkündigt wird, das Licht, das uns den Tag erhellt und Wasser des Lebens darreicht. Wenn aber das Evangelium, das Wort Gottes, ausbleibt, dann fehlt das Licht, dann wird es dunkel. Es fehlt auch das Wasser des Lebens. Und es bricht herein die Finsternis der Nacht. Und schon Paulus hat damals geschrieben, Römer 13, 12, die Nacht ist vorgerückt. Ja, nun eine Frage, woran erkennt man die hereinbrechende Nacht? Woran erkennt man, dass es dunkel wird? Der Tag geht zu Ende, wenn das Licht der Sonne hinter dem Horizont verschwindet. Oder wie der Volksmund sagt, wenn die Sonne untergeht. Dann beginnt die Dämmerung, das Licht wird diffus, es wird zunehmend schwieriger zu erkennen, was in der Ferne liegt. Und letztlich wird es so dunkel, dass man auch die nächste Umgebung nicht mehr klar erkennen kann. Es führt zu Verwechslungen, man läuft Gefahr, die Orientierung zu verlieren, erschrickt, wenn sich im dunklen Gebüsch etwas bewegt, selbst wenn es ganz harmlos ist. Gleichzeitig sieht man aber nicht, wo die wirklichen Gefahren sind. Dunkelheit macht auch schläfrig, Menschen werden müde, wirken abgespannt, sie spüren zunehmend die Kälte der Nacht. Das ist ein Naturereignis, das wir alle kennen und das sich jeden Tag neu wiederholt. Und bildlich gesprochen lässt sich dieser Vorgang auf das übertragen, was sich heute auf unserem Planeten geistlich vollzieht. Das Licht der Welt ist Jesus Christus. Und ohne dieses Licht ist es nicht möglich, das Geschehen auf dieser Welt geistlich zu beurteilen und die wirklichen Gefahren zu erkennen.
Ohne Jesus herrscht Orientierungslosigkeit. Man hat Angst und blickt in eine ungewisse Zukunft. Wir alle kennen den Ausspruch von Menschen, die sagen, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Sie suchen nach Antworten in der Natur, in der Esoterik, in der Astrologie, im Übersinnlichen, zunehmend auch in fernöstlichen Religionen. Man sucht sie überall, nur nicht dort, wo sie wirklich zu finden sind, bei Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, der wird kaum noch erkannt und immer mehr sogar bewusst abgelehnt. Ohne Jesus haben wir dunkle Nacht, es fehlt die geistliche Orientierung, man wird getäuscht und unterliegt den Versuchungen dieser Welt. Dunkelheit macht schläfrig, macht gleichgültig, lässt die Liebe in vielen erkalten. Und Jesus sagt in Johannes 9, Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Und da ist es unser Auftrag. Wir müssen den verkündigen, der selber das Licht ist, der selber das Wort Gottes ist. Das muss die zentrale Botschaft in jeder Verkündigung sein. Das ist mein Anliegen. Dazu gehört aber auch, dass wir sein Wort beachten und mit offenen Augen und wachem Geiste die wirklichen Gefahren der Nacht in seinem Licht sehen und erkennen. Welche Strömungen gerade heute gegen den Gott der Bibel mobil machen und die Gemeinde Jesu zerstören wollen. Ich möchte in einem ersten Teil der Botschaft auf zwei wesentliche Strömungen aus unserer Zeit eingehen. Zum einen auf den Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, mit dem Bestreben zur generellen Verleugnung vom Gott der Bibel. Und zum anderen auf das Bestreben, durch verderbliche Irrlehren den Glauben an Jesus Christus in falsche Bahnen zu lenken. Nun zum ersten Punkt. Am 1. Juli 1859 hat Darwin die von ihm entwickelte Evolutionstheorie öffentlich verlesen. Und er hat damit gewissermaßen die Zielgerade definiert und die letzte Etappe auf dem Weg zur Offenbarung vom Menschen der Sünde, vom Sohn des Verderbens eingeleitet. Das war ein Manifest des Atheismus zur Verleugnung vom Gott der Bibel. Viele sind irre geworden und haben angefangen, ihren Glauben an den Gott der Bibel in Frage zu stellen und letztlich ganz verloren. Darwin gilt als Vater der Evolutionstheorie und er wird in diesem Zusammenhang oft und gerne zitiert. Aber aus heutiger Sicht war das, was Darwin getan hat, nur der Anfang. Er hat seine Nachfolger gefunden in den Philosophen der Neuzeit und die vertreten ein viel radikaleres Programm. Ich möchte gerne mal fragen, kennt jemand den Namen Richard Dawkins? Scheint nicht oder kaum der Fall zu sein. Es gibt ein internationales Ranking von Personen, die heute weltweit gesehen den größten Einfluss auf die Menschheit ausüben. Und in diesem Ranking, in dieser Rangliste, da befindet sich Dawkins auf Platz 3. Im Vergleich dazu, Papst Benedikt der 16. befindet sich auf Platz 17. Alle Welt redet vom Papst, weil er ein Mann der Öffentlichkeit ist. Niemand spricht von Richard Dawkins, weil er im Verborgenen wirkt. Sein Name ist so unbekannt wie der Name des Antichristen. Niemand spricht von ihm, niemand kennt ihn. Plötzlich ist er da. Richard Dawkins ist der führende Kopf der neuen Atheistenbewegung und er gilt heute als der weltweit bekannteste Gottesleugner und trägt den Spitznamen Darwins Rottweiler. Er ist Professor für Evolutionsbiologie an der Universität in Oxford. Der Unterschied zu Darwin ist, dass er die Evolutionstheorie nicht nur lehrt, sondern ganz gezielt verwendet als ein Instrument, als ein missionarisches Mittel, mit dem er die Menschen zum Atheismus bekehren will. Er sagt von sich selber, ich bin leidenschaftlich darin, die Leute von der Tugend des Atheismus zu überzeugen und fährt dann weiter, Studenten welche der Schöpfungslehre zugeneigt sind, die würde ich kurzerhand aus dem Hörsaal werfen. Er hat kürzlich ein Buch geschrieben unter dem Titel Der Gotteswahn und er vollzieht dort mit diesem Buch eine rigorose Abrechnung mit allen Gläubigen. Ein Kollege von ihm an derselben Universität, Sam Harris, hat zur gleichen Zeit auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Ende des Glaubens und die Zukunft der Vernunft. Und er erwähnt in diesem Buch, dass der Druck so groß werden muss, dass es einfach peinlich sein wird, an Gott zu glauben. Und dass dieser Druck Wirkung zeigt, haben wir kürzlich auch erlebt, in der von Angela Merkel verlesenen Berliner Erklärung zum 50-jährigen Jubiläum der Römer Verträge wurde der vorgesehene Gottesbezug entfernt mit der Begründung, der Name Gottes sei ein Reizwort. Ja, nun eine Frage, wer ist dieser Professor? Er wurde in die Royal Society, das heißt in die Königliche Gesellschaft von England aufgenommen und im Jahre 1995 wurde er von seinen Lehrpflichten als Biologieprofessor entbunden und auf einen neuen Lehrstuhl berufen, der speziell nur für ihn eingerichtet wurde. Und dieser Lehrstuhl trägt den Namen Public Understanding of Science, das heißt, es ist sein Auftrag, im einfachen Volk das Verständnis für die Wissenschaft zu wecken und zu fördern, wobei es für ihn nur eine Wissenschaft gibt und die heißt Evolution als Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Dawkins sieht seine Berufung in der Verkündigung des Atheismus mit den Zielen, die er selber definiert. Er sagt, ich greife keine spezielle Version von Gott oder Göttern an, ich greife Gott an, alle Götter, alles und jedes Übernatürliche. Er sagt, Eltern, welche ihre Kinder im christlichen Glauben erziehen, wirft er vor, Kindsmisshandlung zu begehen und verlangt, dass Kindererziehung im christlichen Glauben nicht mehr toleriert werden darf. Das wird verlangt von einem Mann, der viel größeren Einfluss auf die Menschheit hat als der Papst. Und wenn wir das hören, dann verstehen wir auch, weshalb die Politik immer lauter danach verlangt, dass bald für jedes Kind ein Krippenplatz, das heißt ein Platz für die außerschulische Betreuung vorhanden sein muss. Es gibt Bestrebungen, dass dies bereits nach dem ersten Lebensjahr möglich sein sollte und das ist nicht von ungefähr. Das System ist gesteuert aus der unsichtbaren Welt mit dem Ziel, die Kinder dem Einfluss christlicher Eltern möglichst früh zu entziehen. Es offenbart sich der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt und sich selber in den Tempel Gottes setzt. Professor Richard Dawkins hat seinem Tempel einen besonderen Namen gegeben. Er bezeichnet die Universität von Oxford als das Jerusalem der Atheisten. Und er selber trägt den Titel Charles Chimonie, Professor of the Public Understanding of Science. Ja nun, wer ist dieser zweite Name? Wer ist Charles Chimonie? Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass dieser Name besser bekannt ist, vor allem aus den Medien in den letzten Tagen. Er ist der Name von dem Mann, der als Initiant und Milliardär an der Universität von Oxford den Lehrstuhl ins Leben gerufen und mit 1,5 Millionen englischen Pfund finanziert hat. Und es ist derselbe Mann, auf dessen ausdrücklichen Wunsch Professor Richard Dawkins als führender Kopf der Atheisten auf diesen Lehrstuhl berufen wurde. Für mich stellt sich die Frage, warum Charles Chimonie ein so großes Interesse an diesem Lehrstuhl hat. Er stammt ursprünglich aus Ungarn, hat in Amerika technische Mathematik studiert. Bei Microsoft hat er die Entwicklergruppe für Anwendungsprogramme aufgebaut und unter seiner Leitung sind die weltweit bekannten Excel- und Word-Programme hervorgegangen. Heute besitzt er eine eigene Softwareunternehmung. Zurzeit befindet er sich nicht auf dieser Erde, was aber nicht heißt, dass er entrückt worden wäre. Er ist am vergangenen Ostersamstag als der fünfte Weltraumtourist mit einer russischen Soyuz-Trägerrakete zur internationalen Raumstation ISS abgeflogen. Und im Moment, wo wir hier versammelt sind, betrachtet er die Ereignisse aus einer etwas größeren Distanz und er sollte am nächsten Freitag wieder zurück sein. Für ihn ist es eine 14-tägige Urlaubsreise, wozu er die Summe von etwa 25 Millionen Dollar bezahlt hat. Als ich mich so in Gedanken mit diesen beiden Männern befasst habe, da musste ich an das Tier in Offenbarung 13 denken. Das Tier aus dem Meer mit 7 Häupten, 10 Kronen und auf seinen Häupten Namen der Lästerung. Das sein Maul auftat zu Lästerungen gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Von diesem Tier steht in den Versen 15 bis 18 in Offenbarung 13 Folgendes geschrieben. Ich möchte diese paar Verse lesen. Offenbarung 13, 15 bis 18. Da steht, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Geist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch redete und machte, dass alle, welche das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wurden. Und es machte, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Frauen und Knechte, sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und nun Vers 18, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Die Nacht ist vorgerückt. Wir befinden uns auf der letzten Wegstrecke. Das Bild des Tieres nimmt Gestalt an. Es muss aber noch hinweggetan werden, was es aufhält, um zu töten, welche das Tier, das Bild des Tieres nicht anbeten. Zu töten, wer im Glauben am Gott der Bibel festhalten will. Wer das Zeichen nicht annehmen will, das heißt, wer im Glauben an Jesus Christus festhält, der wird nicht mehr kaufen und verkaufen können. So steht's im Vers 17. Damit man aber die herausfiltern kann, die nicht mehr kaufen und verkaufen dürfen, dazu braucht es ein System. Es braucht ein Programm und dieses Programm ist die Zahl eines Menschen. Wer Verstand hat, überlege die Zahl. Wir sind aufgefordert, diese Zahl zu überlegen. Johannes hat 3 gleiche Ziffern gesehen, 3 mal die 6. Aber ich überlege, wozu wir aufgefordert sind und frage mich, warum sich 2 ideologisch gesehen so unterschiedliche Männer miteinander verbrüdert haben. Welches war die Motivation zu dieser Verbrüderung? Auf der einen Seite ein Philosoph und Biologe, der sein Maul auftut zu Lästerungen gegen Gott und allem, was Gottesdienst heißt. Auf der anderen Seite ein abstrakter Mathematiker, ein weltweit bekannter Softwareunternehmer, derjenige, welcher als Philosoph und Gottesleugner das, was in Offenbarung 13 steht, radikal umsetzen will, wird von dem auf den Thron gerufen, der als Softwareunternehmer das, was in Offenbarung 13 steht, umsetzen kann. Wir wollen und dürfen nicht spekulieren, aber das tun und beachten, was in Offenbarung 13 steht. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl. Es ist eine menschliche Zahl, das heißt, es ist nichts Übernatürliches, es ist eine natürliche Zahl, es ist ein mathematisches Programm, ein menschliches Programm. Und das Duo Dawkins und Simonie zeigt uns eine mögliche Darstellung von dieser menschlichen Zahl in Offenbarung 13, und zwar in einer Deutlichkeit, wie es ohne Computerprogramme noch für keine der Generationen vor uns je möglich war. Wir können nur staunen über dem, was Johannes vor bald 2000 Jahren auf Patmos gesehen hat. Das war keine menschliche Offenbarung und es müsste letztlich jeden Zweifler zutiefst von der Wahrheit der Bibel als Gottes Wort überzeugen. Ja, weil sie aber die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden, darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zum Bestreben durch verderbliche Irrlehren, den Glauben an Jesus Christus in falsche Bahnen zu lenken. Und das geschieht auf eine ganz raffinierte Weise, indem man den historischen Jesus als vorbildlichen Menschen mit sozialem Gewissen idealisiert. Man spricht ja schon von Jesuologie und verdeckt damit die wahren Absichten, die zum Ziel haben, die Stellung von Jesus als Sohn des lebendigen Gottes auszublenden. Man trennt ihn vom Gott der Bibel und schon passt sein Name in das Bild von verderblichen Irrlehren. Ein reformierter Pfarrer hat mir kürzlich geschrieben, dass viele Christen nicht wüssten, dass Jesus auch im Koran eine hohe Stellung einnehme, und zwar die zweithöchste nach Mohammed. Und er versuchte darzustellen, dass die Unterschiede zwischen dem Christentum und unseren islamischen Freunden doch gar nicht so groß seien. Wir befinden uns geistlich gesehen in einer Abenddämmerung, wo es dunkel und immer schwieriger wird, zwischen der Wahrheit und der Lüge zu unterscheiden, wo verderbliche Irrlehren nebeneingeführt werden und den Weg der Wahrheit verlästert wird. 2. Petri 2, die ersten beiden Verse. Es vergeht heute ja kaum ein Tag, ohne dass in den Medien in der einen oder anderen Weise über den Islam berichtet wird, mit dem Bestreben, einen Konsens zwischen der Bibel und dem Koran zu finden. Und ich möchte Beispiele erwähnen, die für mich mit persönlichen Erlebnissen verbunden sind. Im 7. und 8. Jahrhundert nach Christus hat das Kalifat der Umayyaden die Oberhäupter des sunnitischen Islam gestellt. Ihr Machtanspruch hat sich damals bis nach Spanien ausgebreitet und sie traten aber schon früh in Opposition zu Mohammed und verlegten den Hauptsitz nach Damaskus. Ihre Opposition ging so weit, dass sie sogar den Enkel von Mohammed, den Sohn von Ali, ermordet haben. Und im Jahre 750 wurde dann ihre Vorherrschaft gebrochen. Geblieben ist eine Minderheit und die Moschee in Damaskus. Es ist eine der ältesten und größten Moscheen der Welt. Ich habe diese Moschee vor einigen Jahren mehrmals besucht und hatte dort guten Kontakt zu einem islamischen Gelehrten. Wir haben uns ausgetauscht. Er war mir sehr zugetan und bemüht, mich von den Lehren des Koran zu überzeugen. Er hat mir einmal gesagt, ich solle unbedingt den Koran lesen, nachher würde ich die Bibel nie mehr zur Hand nehmen. Ich habe den Koran, wenn ich sagen würde, ich hätte ihn gelesen ganz, dann wäre das zu viel gesagt. Aber das, was ich gelesen habe, muss ich auch sagen, war mehr denn je mir bewusst und überzeugt, die Bibel ist Gottes Wort. Es bestand nie Gefahr, dass ich da mit diesem Koran Probleme gehabt hätte. Er wollte mir auch glaubhaft machen, dass meine Vorfahren Muslime gewesen seien. Das beweise doch schon mein Name, hat er gesagt. Und er hat dann dazu seine Theorien entwickelt. Mosiman, Moselmann, Muslimmann. Ich hatte damals noch dunkle Haare, braune Augen. Ich trug einen Vollbart. Mir fehlte nur noch die Kaffia, das rot-weiße Kopftuch für Männer. Und schon hätte ich zumindest äußerlich ausgesehen wie ein echter Muslim. Dieser Gelehrte hat mir damals die Moschee auch hinter den Kulissen gezeigt. Wir saßen dann gemeinsam auf einer Bank und da hat er mir für mein damaliges Verständnis etwas erzählt, das für mich ganz neu war. Er konnte nicht genug betonen, dass nicht Mohammed der Größte sei, sondern Jesus. Mohammed sei der letzte Prophet, Jesus aber der Größte, und zwar deshalb, weil er am Ende der Tage ein zweites Mal auf die Erde komme und dann als der verheißene Mahdi Messias die ganze Welt zum Islam bekehren werde. Ich sehe den Gelehrten noch heute vor mir, wie er mit erhobenen Händen zu einem der Minarette emporschaute und mit bewegter Stimme richtig überzeugt davon gesprochen hat, dort oben erwarten wir, dass Jesus zu uns kommt. Das Minarett, zu dem er damals emporschaute, trägt den Namen Jesus-Minarett. Für die Muslime ist das Minarett ein Tor zwischen Himmel und Erde. Von dem, was mir dieser Gelehrte damals erzählt hat, können Sie sich selber überzeugen. Wenn Sie im Internet die Umayyaden-Moschee in Damaskus suchen, dann finden Sie die Bilder von dieser Moschee mit den feuergroßen Toren, dem großen Gebetssaal, hat eine Länge von 140 Metern. Sie sehen auch, dass drei Minarette zu diesem Moschee gehören, wovon das weiße Minarett den Namen Jesus-Minarett trägt. Es ist das Minarett, wo von den Umayyaden die Wiederkunft von Jesus als der verheißene Mahdi erwartet wird. Der Islam ist letztlich immer eine Imitation vom Christentum. Das kommt in Damaskus besonders deutlich zum Ausdruck. Davon zeugt auch der Sarkophag im Zentrum vom Gebetssaal. Es liegt dort hinter einem Eisenzaun ein großer Sarkophag, in welchem nach deren Glauben der Kopf von Johannes der Täufer aufbewahrt sein soll, denn Johannes der Täufer wird dort hoch verehrt. Einen ganz anderen Islam habe ich bei den Schiiten in Teheran kennengelernt. Dort war es für mich als Nicht-Muslim unvorstellbar, in eine Moschee zu gelangen. Man brauchte sich nur zu nähern und schon kamen Wächter, die deutlich machten, dass man hier nicht erwünscht ist. Die Schiiten haben sich im 7. Jahrhundert ebenfalls von den Sunniten getrennt und bilden heute eine Minderheit von etwa 10% aller Muslime, gemessen an Anteil von den Sunniten. Aber auch diese 10% vertreten kein einheitliches Glaubensbild. Es gibt die Fünfer, die Siebener, die Zwölfer Imame, man nennt sie auch die Imamiten. Und der Iran ist das einzige Land auf der Welt, wo die Religion der Zwölfer Imame Staatsreligion ist. Wir müssen beachten, dass ein Imam bei den Schiiten nicht dasselbe ist wie bei den Sunniten. Bei den Fünfer, Siebener, Zwölfer Schiiten ist der Imam ein Nachfolger von Mohammed und damit höchste Autorität. Und bei den Sunniten sind Imame die Vorbeter in den Moscheen. Das ist nicht dasselbe, was der Imam bei den Schiiten, das ist der Kalif bei den Sunniten. Die Zwölfer Schiiten haben eine ganz andere Eschatologie. Jesus spielt dort kaum eine Rolle. Erwartet wird nicht Jesus, sondern der zwölfte Imam als der verheißene Mahdi Messias. Und dieser Mahdi soll der Sohn des elften Imams sein, der Al-Hasan al-Askari hieß und im Gefängnis von Samarra gestorben ist. Wir haben kürzlich von dieser Moschee von Samarra gehört. Sie wurde ist einem Attentat zum Opfer gefallen, die Kuppel wurde zerstört. Also Muslime zerstören ihre eigenen Gotteshäuser. Und anfänglich hat es geheißen, dieser elfte Imam, der sei gestorben, ohne einen Sohn und Imam-Nachfolger hinterlassen zu haben. Später tauchte die Lehre auf, dass er doch einen Sohn gehabt habe, der im Jahre 941 als Kind verschwand. Für die einen hält er sich verborgen im Untergrund. In der Nähe von Qom gibt es einen tiefen Brunnen und die Schiiten im Iran glauben, dass der Mahdi in der Tiefe von diesem Brunnen auf seine Erscheinung wartet. Sie schreiben ihre Anliegen und Gebete auf Zettel, werfen diese in den Brunnen. Sie tun etwas ganz Ähnliches wie die Juden an der Klagemauer in Jerusalem. Für andere wurde er aus dem Keller der goldenen Moschee von Samarra nördlich von Bagdad entrückt. Einig sind sie sich aber alle in einem. Sie sind sich einig, dass das verborgene Kind der zwölfte Imam ist und am Ende der Tage als der verheißene Mahdi Messias erscheinen werde und dass er dann während 7 Jahren auf dieser Welt herrscht, bevor er das jüngste Gericht und das Ende der Welt herbeiführt. Auch das eine Imitation von dem, was in der Offenbarung steht. Der iranische Präsident Ahmadinejad ist von diesem Mahdi fundamental überzeugt und er sieht sich selber als dessen Wegbereiter. Am 16. November 2006 hat er in Teheran verkündet, es sei die Hauptaufgabe seiner Regierung, den Weg für die glorreiche Wiederkehr vom Mahdi-Imam zu ebnen, mit der Bemerkung, Gott möge sein Kommen beschleunigen. Und in der Jamkaran-Moschee, ein paar Kilometer von Qom entfernt, soll dann der erste Auftritt des Mahdi sein. Und Presseberichten ist zu nehmen, dass Ahmadinejad unmittelbar nach seinem Amtsantritt die Summe von ungerechnet 17 Millionen Dollar für die Renovierung von dieser Moschee bereitgestellt hat. Zurzeit wird dort eifrig renoviert, damit die Moschee für die Ankunft des Mahdi bereit ist. Und Ahmadinejad erhofft sich die Rückkehr des Mahdi innerhalb der nächsten 2 Jahre, schließt nicht aus, dass es noch in diesem Jahr sein könnte. Nun soll es aber 2 besondere Merkmale geben, welche die baldige Ankunft des Mahdi ankündigen. Zum einen wird das Chaos herrschen auf dieser Erde. 11.09.01 zum Beispiel. Jeder Selbstmordattentäter gilt deshalb als Gotteskämpfer, der letztlich dazu beiträgt, dass mit Chaos der Weg für die Ankunft des Mahdi geebnet wird. Das andere Merkmal ist verbunden mit dem Ziel, dass bis zur Ankunft des Mahdi der Staat Israel von der Landkarte verschwunden sein soll. Die deutsche Zeitschrift Die Welt hat am 24. Dezember 2006 in diesem Zusammenhang Folgendes geschrieben: Angesichts der iranischen Atomprogramms ist ein Anführer mit messianischen Visionen besorgniserregend. Schließlich ist es derselbe Mann, der vor kurzem gelobte, die neue Stärke des Iran zu nutzen, um Israel von der Landkarte auszulöschen und Amerika zu zerstören. Diese Besorgnis wurde vor 4 Monaten kommuniziert. Sie ist heute ja aktueller denn je. Und vor diesem Hintergrund wird ja auch deutlich, weshalb ausgerechnet der Iran und die Hamas den Staat Israel nicht anerkennen. Denn wenn sie das tun würden, wäre das ein Handeln gegen ihre eigenen Glaubensgrundsätze. Nun gibt es aber in dieser Sache einen Haken. Israel wird nicht von der Landkarte verschwinden und deshalb wird auch dieser Mahdi nie kommen. Hesekiel 37, Vers 25 steht: Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein, dass auch die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum ewiglich unter ihnen sein wird. Interessant ist, es steht in diesem Vers 28 nicht vom Israel, das heilig ist, sondern es steht von dem, der Israel heilig macht. Heute ist Israel noch nicht heilig, dennoch führt kein Weg an Israel vorbei. Es gibt kein Volk, das heute die ganze Welt so nachhaltig polarisiert wie Israel. Entweder man ist für Israel oder man ist gegen Israel. Da kann man noch so unterschiedlicher Meinung sein. Man kann sich gegenseitig bekriegen, bekämpfen. Wenn es um Israel geht, dann ist man sich einig. Entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Dazu ist der Islam das treffende Beispiel, weil von Islam gesprochen wird, hat man den Eindruck, als wäre da immer alles das eine und dasselbe. Umma ist der islamische Begriff für die religiöse Gemeinschaft von allen Gläubigen, die an Allah und an Mohammed als seinen Propheten glauben. Wenn wir jedoch genauer hinsehen, stellen wir fest, dass es eine derartige Gemeinschaft im engeren Sinne gar nicht gibt. Die Umma kennt keine zentrale Organisationsstruktur, sie unterteilt sich in zahllose ethnische, kulturelle Gruppen. Ich habe die Umayyaden in Damaskus und die Schiiten im Iran erwähnt. Es gibt noch Dutzende von weiteren Dynastien und Gruppen, die deutlich andere Religionspraktiken vollziehen und sich gegenseitig sogar massiv bekämpfen. Allein im Irak wurden im Jahre 2006 etwa 34.000 Menschen Opfer von Attentaten. Alles aus den eigenen Reihen. Und dennoch berufen sich alle Glaubensrichtungen auf den einen Koran und die Umma als Gemeinschaft aller Gläubigen. Nach den Ereignissen vom 9. September 2001, da hat die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung eine Studie in Auftrag gegeben unter dem Titel »Der Islam als politische Kraft«. Und dieser Bericht bringt die Probleme, welche sich vor allem aus den Unterschieden innerhalb vom Islam selber ergeben, recht deutlich zum Ausdruck. Und im Vorwort steht, dass jedes verantwortungsbewusste Mitglied unserer Gesellschaft an dieser Aufklärung interessiert sein muss. Es gibt nur eine Kraft, welche es vermag, alle Muslime aller Richtungen als Einheit zusammenzuschweißen. Das ist nicht der Koran, das ist nicht die Umma. Das ist allein die Feindschaft gegenüber dem sichtbaren Israel. In diesem Punkt sind sich alle einig. Eine Feindschaft, die sich aber letztlich gegen den unsichtbaren Gott der Bibel richtet. Luther hat einmal gesagt, der Teufel sei der größte Nachäffer von der Bibel. Und mit dem islamischen Mahdi ist ihm diese Imitation von Jesus Christus als der verheißene Erlöser bestens gelungen. Und zwar so perfekt, dass manche Christen nicht mehr zu unterscheiden vermögen, zwischen dem, was Wahrheit und dem, was Lüge ist, so wie der reformierte Pfarrer mir geschrieben hat, dass die Unterschiede doch gar nicht so groß seien und wir gegenüber unseren islamischen Freunden mit etwas mehr Toleranz begegnen sollten. Paulus schreibt an Timotheus in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 1, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen. Das prophetische Wort lässt uns erkennen, dass der Tag des Heils, die angenehme Zeit, zu Ende geht. Und schon Paulus hat in Römer 13, 12 geschrieben, die Nacht ist vorgerückt. Die Zeit ist auch vorgerückt, ich muss einiges jetzt weglassen. Und es steht dann auch geschrieben in 1. Petri 1, Vers 19, wir haben umso fester das prophetische Wort. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass das scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. In diesem Vers sind drei wesentliche Botschaften enthalten. Erstens, es beleuchtet den dunklen Ort dieser Welt, lässt uns erkennen, wie sich der Mensch der Sünde immer mehr, immer hemmungsloser offenbart und mit Eifer dem kommenden Gericht entgegeneilt. Das prophetische Wort ist uns aber auch als Leitplanke gegeben, als Orientierung, die uns hilft, den Pfad zu finden, den schmalen Weg, der uns vor den Gefahren der Versuchung und Vermischung entfliehen lässt. Und zum Dritten lehrt uns aber dieser Vers auch sehr deutlich, wozu uns das prophetische Wort nicht gegeben ist. Es ist uns nicht gegeben, dass wir Jesus erst zur Zeit des Anbruchs vom neuen Tag erwarten sollen. Das Licht scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe, ja wo, in Jerusalem, dass er aufgehe in euren Herzen. Und das betrifft nun nicht in Zukunft, das betrifft die Gegenwart. Es betrifft das Heute, wenn wir seine Stimme hören, so verstocket eure Herzen nicht. Der Morgenstern muss aufgehen in unseren Herzen. Das heißt, Jesus muss in unseren Herzen geboren werden und unser Leben zu ihm hin umgestalten. Das prophetische Wort selber ist nicht das biblische Ziel, sondern der Weg zum Ziel. Denn allein mit der Kenntnis vom prophetischen Wort und dem Wissen um die Wiederkunft von Jesus sind unsere Namen im Buch des Lebens noch nicht eingeschrieben. Wir müssen wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung in Jesus Christus. Und da stellt Jesus selber in Lukas 18, Vers 8b eine interessante Frage. Er fragt, wenn des Menschensohn kommen wird, wird er den Glauben finden auf der Erde? Ja, nun mal Hand aufs Herz. Woran denken wir, wenn wir diesen Vers hören? Ist es nicht so, dass unsere Gedanken fast automatisch auf das zukünftige Ereignis von der Wiederkunft Jesu fokussiert werden? Wenn wir aber die Frage im Zusammenhang der Verse 1 bis 8 lesen, stellen wir fest, dass Jesus mit dieser Frage etwas ganz anderes meint. Er fragt nicht nach dem Ereignis an sich, er fragt nach dem Zustand in unseren Herzen, er fragt nach unserer Erwartungshaltung. Vers 1, er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht müde werden solle. Er spricht nicht an, was in naher oder ferner Zukunft sein wird. Er redet vom Jetzt, von der Gegenwart. Er spricht von dem Moment und dem Ort, wo wir uns eben gerade befinden und ermahnt zur Wachsamkeit. Er hält Ausschau nach der Liebe von der Braut zum Bräutigam. Ihn verlangt nach einer innigen Liebe. Ein Wort in Psalm 119, 105 ist mir groß geworden. Dort steht, sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Was heißt das nun ganz konkret? Ich möchte den Sinn von diesem Wort mit einem persönlichen Erlebnis beleuchten. Vor einigen Wochen hatte ich ein Erlebnis, das mir die Bedeutung von diesem Psalmwort auf eine ganz einfache Weise, aber sehr eindrücklich gezeigt hat. Eines Abends machte ich, da jetzt gerade in den Bergen, einen kleinen Spaziergang, es war schon dunkel, und bereits nach wenigen Metern vom Haus entfernt wurde es so finster, dass ein Weitergehen ohne Taschenlampe nicht mehr möglich war. Ich hatte eine Taschenlampe bei mir und mit deren Hilfe konnte ich immer etwa die nächsten 3 bis 4 Meter, vielleicht aus 5 Meter, so ausleuchten, dass ich die unmittelbaren Schritte vor mir erkennen konnte, wo es lang geht. Ich bin dann auch mal stehen geblieben, habe die Lampe ausgeschaltet und da war es so stockdunkel, dass ich selbst die Hand vor meinem eigenen Gesicht nicht mehr sehen konnte. Das war eine ganz komische, fast unheimliche Situation. Die Straße war neu, aber noch nicht fertig. Es hatte steile Böschungen mit Gefälle von 60 Grad, teilweise mehrere Meter tief, keine Absicherungen. Und ohne Taschenlampe hätte ich nicht einmal gewusst, in welche Richtung die Straße nun weitergeht. Das Licht der Taschenlampe, das hat immer dazu ausgereicht für den Moment und den Ort, wo ich mich gerade befunden habe. Es hat aber nicht ausgereicht, um zu sehen, wo der Weg lang geht in 5 oder 10 Minuten oder erst in einer Stunde und schon gar nicht für den nächsten Tag. Genauso ist es mit der Botschaft von Jesus Christus. Das Evangelium ist uns nicht gegeben für die Zukunft. Es ist gegenwartsbezogen und es stellt uns immer vor die Frage, was würde Jesus sagen zu dem, was ich gerade jetzt tue? Dürfen alle wissen, mit wem ich welche Kontakte unterhalte, wo ich gerade jetzt hingehe, so ganz allein? Oder gibt es da Geheimnisse? Mit solchen und ähnlichen Fragen können wir alle ganz persönlich weiterfahren. Es sind Herausforderungen, denen wir uns nicht irgendwann stellen müssen, sondern immer in dem Moment, wo wir uns gerade befinden, an jedem Ort, zu jeder Zeit und nur erfüllen können, wenn sein Wort als unseres Fußes leuchte und als das Licht auf unserem Wege die erste Liebe zu Jesus ist, so wie eine wartende Braut, die sich immerfort sehnt auf die Ankunft dessen, den ihre Seele liebt. Wissen Sie, wir sollen uns, und man kann sich mit Fragen der Eschatologie, Fragen der zukünftigen Dinge sehr eingehend befassen, auseinandersetzen. Man kann sogar streiten, gleichzeitig aber nicht merken oder zu spät merken, dass man gerade eben von der Gegenwart überfahren wurde, weil das Licht seines Werkes, seines Wortes nicht auf den Fuß, sondern in die dunkle Nacht hinausgelenkt war und man deshalb zu Fall gekommen oder gar abgestürzt ist. Möge sein Wort unser ständiger Begleiter sein, wie das Licht der Taschenlampe, dann dürfen wir mit gewissen Tritten das Ziel erreichen, dem Bräutigam entgegengehen, Jesus kommt wieder. Wissen Sie, das Wort, das uns die Bibel gibt, das reicht aus, damit wir nicht verirren, damit wir unseren Weg klar vor Augen sehen, gewisse Tritte tun können. Es reicht aber nicht aus, um alle Geheimnisse des Himmels auszuleuchten, Erklärungen für dieses und jenes und alles zu finden. Das geht nicht. Wenn wir das tun wollten, dann wäre das etwa vergleichbar, als wollten wir mit einer Taschenlampe den ausleuchten, der selber das Licht ist. Und das wäre Dummheit. Das geht gar nicht. Und darum, so viel der Gedanken, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel sind Gottes Gedanken höher als unsere Gedanken. Und was in keines Menschen Herz gekommen ist, kein Ohr gehört hat, kein Auge gesehen hat, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben, die von Herzen an seinem Worte hangen. Und da dürfen wir so dankbar sein. Das prophetische Wort ist ein wichtiges Element. Es hat zum Ziel, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgehe. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Wir werden noch stille zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, für deine Botschaft. Wir danken dir, o Herr Jesu, dass wir das Licht von dir empfangen dürfen, zu sehen, wo der Weg lang geht, dass du uns bewahrst und gesagt hast, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und so danken wir dir, dass dein Wort lebendig ist, dass es wahr ist, dass es schärfer ist denn kein zweischneidiges Schwert. Und wir danken, Herr, dass du jetzt auch alle begleiten mögest, bewahren mögest, in den Wegen, in den Fußstapfen, dir nach dem Lamme nach. Denn es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. O Herr Jesu, gib du Gnade, wo die Zeit dann ganz anders ist. Denn es kommt eine Nacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Und darum gib du Gnade, dass wir mit wachen Augen, mit hörenden Ohren vor dir, dem Herrn, bleiben dürfen. Immer und ewig. Wir danken dir dafür. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Walter Mosimann sprach zu Ihnen zum Thema »Die Nacht ist vorgerückt, das Licht scheint in die Finsternis«. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!